Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 30. Mai. Heute geht's bei uns um Landschaften vor den Toren der Stadt Bern.
Da können Sie noch gerne in 14 Jahren ein echtes Naturschutzgebiet machen. Aber diese Arten, die jetzt zugeschüttet wurden und vernichtet wurden, die werden sich nicht mehr ansiedeln, denn ausgestorben ist ausgestorben.
Soll aus dem ehemaligen Rehag-Areal in Bümplitz eine Bauschuttdeponie werden oder bleibt es ein Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen? Am 10. Juni entscheidet das Berner Stimmvolk darüber, doch die Vorlage ist komplizierter als gedacht. Und mit Syri und Dapatat starten in Bern zwei neue Projekte der solidarischen Landwirtschaft.
Sehr, sehr schön ist, dass man eigentlich das Risiko zusammenträgt, also dass man sowohl Freuden wie auch Leiden zusammen als große gemeinschaftliche Gruppe trägt und nicht mehr als alles an einem Landwirt hängt, der dann nachher mit seinem ganzen Vermögen, mit seiner ganzen Zeit und mit allem damit drin ist, damit Leute irgendwas zu essen haben, sondern dass wirklich die gesamte Gemeinschaft eigentlich dafür Sorge trägt, dass sie etwas zu essen bekommt.
Die Mitgründerinnen sprechen über Freuden und Schwierigkeiten einer Landwirtschaft, die auf der engen Zusammenarbeit von Produzenten und Konsumentinnen beruht. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Salim Staubli.
Im Bundeshaus in Bern wurden gestern zum Sessionsbeginn drei neue Nationalrätinnen und Nationalräte aus dem Kanton Bern vereidigt. Aline Trede von den Grünen sowie Flavia Wasserfallen und Adrian Wüthrich von der SP. Für Trede ist dies bereits die zweite Amtszeit in Bundesbern. Sie kommt als Nachfolgerin für die abgetretene Christine Hässler. Die drei frisch Vereidigten sorgen mit ihrem Altersdurchschnitt von gerade mal 37 Jahren für eine deutliche Verjüngung des Parlaments. Die Gesellschaft für bedrohte Völker und der Verband Sinti und Roma Schweiz haben heute gemeinsam Strafanzeige gegen einen SVP-Politiker eingereicht. Der Politiker aus dem Kanton Thurgau wird darin beschuldigt, gegen die Rassismusstrafnorm verstoßen zu haben. Grund dafür sind Äußerungen des SVPlers im St. Galler Tagblatt, die Sinti und Roma generell kriminalisieren. Laut der Gesellschaft für bedrohte Völker würden die Vorurteile gegenüber Fahrenden und das feindselige Klima gegen Roma damit zu stark geschürt. Das Eidgenössische Büro für Gleichstellung von Mann und Frau, EBG, hat den Public Service Award der Vereinten Nationen gewonnen. Der renommierte Preis wurde der Schweiz für ihr Engagement punkto Lohngleichheit verliehen. Das vor zwei Jahren gestartete Projekt zielt darauf ab, größere Unternehmen für die Gleichstellung von Mann und Frau zu sensibilisieren. Der Grundsatz von Lohngleichheit zwischen Mann und Frau wurde bereits 1981 in der Bundesverfassung verankert, jedoch bis heute nicht konsequent angewendet. In Israel kam es gestern erneut zu Raketenangriffen aus dem Gazastreifen. Dabei wurden mehrere israelische Soldaten verletzt. Als Reaktion auf die Angriffe meldete die israelische Regierung Gegenschläge auf militärische Ziele in den Palästinensergebieten. Berichte über Opfer auf palästinensischer Seite liegen derzeit noch keine vor. Für die Angriffe auf Israel übernahm der bewaffnete Flügel der radikal-islamischen Hamas die Verantwortung. Nach der erneuten Eskalation der Kämpfe erklärten sich die militanten Palästinensergruppen jedoch zu einer Waffenruhe bereit. Saudi-Arabien will sexuelle Belästigung an Frauen künftig unter Strafe stellen. Das berichtet die deutsche Wochenzeitung Die Zeit. Das Parlament habe einen entsprechenden Gesetzesentwurf gutgeheißen, teilten die saudi-arabischen Behörden mit. Demnach drohen den Tätern künftig Haftstrafen von bis zu 5 Jahren oder hohe Geldstrafen. Entstanden ist die Reform auf Anweisung des saudi-arabischen Kronprinzen Salman. Dieser will das stark konservativ geprägte Land damit modernisieren. Menschenrechtsorganisationen bezeichnen die Reform jedoch als heuchlerisch, denn das Land werde nach wie vor äußerst autoritär regiert. Und damit noch zum Wetter. Morgen Donnerstag bleibt es zunächst noch recht sonnig. Am Nachmittag ziehen aus Süden jedoch erneut Schauer oder Gewitter auf, dies bei Temperaturen von rund 23 Grad. Am Freitag ist es am Vormittag meist stark bewölkt. Gegen Nachmittag wird es jedoch zunehmend sonniger und trockener bei rund 22 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Dem Schweizer Stimmvolk steht in gut 10 Tagen ein brisanter Abstimmungssonntag bevor. Mit der Vollgeldinitiative und dem Geldspielgesetz sorgen bereits 2 nationale Vorlagen für so manche ratlose Gesichter. Doch auch auf Stadtberner Ebene kommt eine nicht unumstrittene Vorlage an die Urne. Die Berner Stimmberechtigten sollen nämlich über eine Zonenplanänderung auf dem ehemaligen Rehag-Areal in Bümplitz abstimmen. Das klingt im ersten Moment harmlos, doch die Debatte über die Zukunft der Rehag-Grube erweist sich als brisant und sorgt für ungewöhnliche politische Allianzen. Salim Staubli hat die Details.
Die stillgelegte Tongrube auf dem ehemaligen Rehag-Areal muss wieder aufgefüllt werden, so lautet die Vorgabe des Kantons. Dafür soll einerseits natürliches Erdmaterial verwendet werden, andererseits aber auch sogenannte Inertstoffe. Das sind Stoffe, die vorwiegend aus gesteinsähnlichem Bauschutt bestehen und teilweise Schadstoffe enthalten können. Damit das umgesetzt werden darf, muss die ehemalige Abbauzone aber in eine Deponiezone umgezont werden. Das Problem: Auf dem stillgelegten Areal hat sich über die Jahre hinweg ein ökologisch wertvoller Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere entwickelt. Grund genug, um gegen diese Vorlage zu sein, findet der SP-Stadtrat Timur Akçasayar.
Unser Hauptanliegen vom Abstimmungskomitee ist natürlich, dass wir einen echten Naturschutz anstatt Bauschutt haben wollen in der Rehag. Denn es hatte schon vorher ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung. Aber mittlerweile hat sich viel mehr entwickelt, als man erwartet hat.
Auf dem Rehag-Areal ist ein Biotop für Tier- und Pflanzenarten entstanden, die teilweise sogar vom Aussterben bedroht sind. Die Rehag-Grube wurde deshalb in die Liste der Biotope von nationaler Bedeutung aufgenommen und steht damit unter besonderem Schutz. Laut dem kantonalen Sachplan sind Deponievorhaben in Biotopen von nationaler Bedeutung eigentlich nicht gestattet. Doch die alte kantonale Gesetzgebung verlangt, dass die Grube dennoch aufgefüllt wird. Unter anderem auch deshalb, weil sich das Areal im kantonalen Zonenplan befindet und bereits als Deponiestandort vorgesehen ist. An diesen Vorschriften komme die Stadt sowieso nicht vorbei, sagt Stadträtin Katharina Galizzi vom Grünen Bündnis.
Wir finden, wenn man diese Grube schon auffüllt, dann soll man auch diesen Bauschutt dort ablagern können, weil in der Stadt Bern gibt es eine rege Bautätigkeit. Das heißt, wir haben sehr viele von diesem Bauschutt. Und das führt dann dazu, dass im Moment, wo es keine solche Deponie bei uns in der Nähe gibt, dass es sehr weite Transportwege gibt. Und wir finden, das kann man verhindern, indem man das jetzt dort ablagert. Weil wir finden, jede Lastwagenfahrt, die man vermeiden kann, muss man eigentlich vermeiden.
Zugunsten von weniger Lastwagenfahrten soll also ein ganzes Biotop zugeschüttet werden. Für die Gegner der Vorlage kommt das nicht in Frage. Der hohe Bedarf an Bauschuttdeponien basiert laut Stadtrat Timur Akçasayar lediglich auf kantonalen Zahlen. Diese betreffen aber nicht zwingend die Stadt Bern.
Unsere Abklärungen haben das ergeben, dass es da wirklich unterschiedliche Zahlen und Bedarfe existieren. Also der kantonale Richtplan geht von einer Menge aus, die theoretisch berechnet ist und im oberen Bereich des Bedarfs festgelegt ist. Und wenn man den Bedarf, der eben berechnet wurde, mit den Bautätigkeiten vergleicht oder mit den Fachleuten aus der Branche diskutiert, dann stellt man fest, dass die selber nicht wissen, woher sie diesen Bauschutt aus der Region finden sollen.
Dem widerspricht Katharina Galizzi vom Grünen Bündnis.
Ja, den Gegnern nicht irgendwie unterstellen, dass sie etwas erzählen, was nicht stimmt. Ich weiß nicht, was sie für Fachleute gefragt haben. Worauf wir uns bei unseren Entscheidungen einfach abgestützt haben, sind auf die Argumente des Kantons, weil es ist ja kantonales Recht. Das heißt, die Stadt kann eigentlich nur gegen den Kanton argumentieren. Und da gab es 2017, also erst vor sehr kurzem, gab es wieder einen neuen Abfallplan und dort drin stand, dass in verschiedenen Regionen des Kantons herrscht ein Entsorgungsengpass, darunter auch in der Agglomeration Bern. Also der Kanton geht in seinen Angaben davon aus, dass es einen Entsorgungsengpass gibt. Ob jetzt das irgendwelche Experten bezweifeln, das kann ich nicht abschätzen. Ich denke aber, es ist eigentlich wichtig, was der Kanton findet, weil sie haben da das Sagen.
Tatsache ist, das REAG-Areal ist in der näheren Umgebung von Bern derzeit die einzige Möglichkeit, um Bauschutt zu deponieren. Dass es nun ausgerechnet ein Biotop von nationaler Bedeutung trifft, sei aber nur auf den ersten Blick problematisch, beschwichtigt Galizi. Die Flora und Fauna auf dem REAG-Areal werden nämlich dennoch weiter bestehen.
Es wird ja viel diskutiert, dass die REAG-Grube sehr hohe ökologische Werte hat. Da hat es sehr viele Pflanzen und Tiere, die geschützt werden müssen. Und das spielt für diese Pflanzen und Tiere überhaupt keine Rolle, was dort abgelagert wird. Weil dieser Bauschutt, der würde nur in der untersten Schicht abgelagert. Nachher kommt eine sehr dicke Schicht Ton darüber. Das heißt, wenn die Ablagerung fertig ist und das rekultiviert wird, dann merkt man eigentlich nicht mehr, was da drunter ist. Deshalb denken wir, wir könnten Lastwagenfahrten reduzieren und für die dort ansässigen Arten spielt es keine Rolle. Darum sind wir aus grüner Sicht dafür, dass man diesen Zonenplan so annimmt.
Ob das REAG-Areal nun umgezont wird und als Bauschuttdeponie verwendet werden darf, das entscheidet sich am 10. Juni. Sollte die Vorlage tatsächlich angenommen werden, dann bedeutet das aus Sicht der Gegner das Ende für ein einzigartiges Ökosystem mitten in Bern.
Wenn jetzt dort dieses Areal aufgefüllt wird, sind die ausgestorbenen Tierarten dann ausgestorben. Also die gibt es dann nicht mehr. Und da können Sie noch gerne in 14 Jahren ein echtes Naturschutzgebiet machen. Aber diese Arten, die jetzt zugeschüttet wurden und vernichtet wurden, die werden sich nicht mehr ansiedeln, denn ausgestorben ist ausgestorben.
Das sagt Timur Akçasayar von der SP. Weitere Infos zur Vorlage und den Abstimmungen vom 10. Juni gibt es auch auf unserer Webseite info.rabe.ch. Und bevor wir gleich über solidarische Landwirtschaft sprechen, hören wir Musik. Hier sind The Who mit Now I'm a Farmer.
Rabe Info.
Wir sind keine Gemüsedienstleisterinnen, stellt die Genossenschaft Syri auf ihrer Homepage klar. Mit Syri und Dapatat starten diesen Monat in Bern zwei neue Projekte der solidarischen Landwirtschaft. Im Unterschied zur industriellen Landwirtschaft, wo die Bauern und Bäuerinnen das Risiko von Ernten und Missernten alleine tragen, tragen bei der solidarischen Landwirtschaft alle gemeinsam die Verantwortung, die KonsumentInnen und die Produzierenden. Über die Vorteile und die Schwierigkeiten einer solchen solidarischen Landwirtschaft sprach Wilma Rall mit Tamara Köke vom Verein Tapatat und Sabine Lenkenhager von der Genossenschaft Syri.
Mit Syri und Tapatat gibt es im Raum Bern zwei neue Möglichkeiten, sich mit biologisch, fair, saisonal und regionalem Gemüse einzudecken. Zwei neue Projekte der solidarischen Landwirtschaft sind im Moment in der Startphase. Bei mir ist Sabine Lenkenhager, sie ist Präsidentin der Genossenschaft Syri und Mitgründerin, und Tamara Köke. Sie ist Mitgründerin vom Projekt Tapatat und sie ist eine der zwei verantwortlichen Fachkräfte im Gemüseanbau. Die beiden Projekte sind in der Startphase nach monatelangem Organisieren, schwierige Entscheide fällen, unzählige Sachen organisieren. Ihr seid jetzt trotzdem bei mir im Studio. Vielen Dank, habt ihr die Zeit gefunden. Wie geht es euch, Tamara Köke?
Es ist viel Aufregendes, eben haben wir jetzt hinter uns und es geht auch weiter. Es ist nicht so, dass man sich jetzt nach hinten lehnen kann und dann denken, ja, jetzt ist gemacht. Aber auch viele schöne Sachen eben zu sehen. Bei uns war es vorher eine Wiese, wurde umgebrochen und die ersten Sachen wachsen und es ist super schön zu sehen, wie eben auch gerade mit ganz vielen Händen da so viel Gemüse dann auf einmal wächst. Dann steht auf einmal ein Tunnel bei uns und das ist eigentlich so das mega Schöne und das fast schon ein bisschen emotional an dem Ganzen, dass man dann auf einmal sieht, was man da eigentlich geschafft hat und die ganze Arbeit, die man vorher hatte.
Sabine Lenkenhager, wie geht es Ihnen?
Emotional trifft es recht gut. Es ist eine Achterbahnfahrt. Wir haben letzte Woche unsere erste Gemüsekiste ausgeliefert und das war natürlich ein Highlight quasi nach vielen Monaten überlegen und denken und vorbereiten. Bei uns ist es auch so, es ist wunderschön zu sehen, was wir bis jetzt schon alles geschafft haben. Auch die Gesichter der Menschen, wenn sie dann die Kiste entgegennehmen und sehen, was da alles drin ist und die Rückmeldungen, die man kriegt. Für mich sehr wertvoll sind jetzt auch die Arbeitseinsätze mit den Genossenschaftlerinnen und Genossenschaften, wo man wirklich die Leute kennenlernt und mit ihnen arbeitet. Und das gibt so auch ein schönes Gefühl, dass man wirklich miteinander etwas aufbaut auch.
Ihr habt jetzt beide schon viele Aspekte der solidarischen Landwirtschaft angesprochen. Gehen wir nochmals einen Schritt zurück. Was sind denn die wesentlichen Punkte, die die solidarische Landwirtschaft von der industriellen, herkömmlichen Landwirtschaft unterscheidet?
Ein Kernpunkt für mich ist, dass die Menschen, die das Gemüse essen und die Menschen, die das Gemüse produzieren, sehr viel näher beieinander sind, beziehungsweise zum Teil auch die gleichen sind. Also man arbeitet eigentlich mit, um die Karotte, um die Kartoffel, die man dann isst, auch mitzuhelfen, dass die dann wächst und dass die dann schlussendlich auf dem eigenen Teller landet. Für mich ist Landwirtschaft weniger eine Industrie als halt wirklich wie ein etwas, wo man viel Arbeit investieren muss. In der solidarischen Landwirtschaft wird auch viel mehr mit Handarbeit gemacht als in der industriellen Landwirtschaft. Und die Leute bekommen halt wirklich viel mehr mit, wie das Gemüse wächst und wie viel Arbeit dahinter steckt. Und eine Karotte oder ein Kilo Tomaten hat nicht mehr einen fixen Preis, sondern die Menschen tragen gemeinsam das Risiko und bezahlen im Vorhinein das Geld, das man braucht, um das Gemüse anzupflanzen und die entsprechenden Leute auch zu entlöhnen.
Ja, ich denke, Sabi hat da schon sehr viele Punkte, die das Ganze gut beschreiben, schon aufgezählt. Was mir an dem Ganzen oder was für mich was sehr, sehr schön ist, ist, dass man eigentlich das Risiko zusammenträgt. Also, dass man sowohl Freuden wie auch Leiden zusammen als große gemeinschaftliche Gruppe trägt und nicht mehr als alles an einem Landwirt hängt, der dann nachher mit seinem ganzen Vermögen, mit seiner ganzen Zeit und mit allem damit drin ist, damit Leute irgendwas zu essen haben, sondern dass wirklich die gesamte Gemeinschaft eigentlich dafür Sorge trägt, dass sie etwas zu essen bekommt. Also, es ist eigentlich was ganz, ganz Grundlegendes. Und das ist für mich etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Und das andere ist dann einfach die Wege zwischen Produktionsstätte und Konsumentenstätte deutlich wieder zusammenzubringen, was ja teilweise eben durch Globalisierung und Ähnliches doch sehr weit auseinandergegangen ist. Und dass man das wieder deutlich mehr zusammenbringt, dass Leute auch sehen, hey, woher kommt mein Gemüse? Wie sieht eine Tomatenpflanze aus und Ähnliches? Also es ist was Banales, aber ja, ich weiß es von mir selber, das muss man alles erst lernen und wissen, wie das dann wieder aussieht, ja.
Bei euren beiden Projekten, bei der Syrie und bei Tapatat, wird man Mitglied, also man kauft quasi Anteilsscheine von der Genossenschaft bei der Syrie, von Tapatat beim Verein. 8 Tage pro Jahr verpflichtet man sich, bei der Feldarbeit mitzuhelfen, beim Abpacken oder bei der Lieferung an die verschiedenen Depots. Man bezahlt auch einen gewissen Betrag pro Jahr, damit man eben einmal pro Woche eine Gemüsetasche erhält. Was bekommt man dafür als Konsument, als Konsumentin? Was ist in dieser Gemüsetasche?
Salat. Ganz viel verschiedenes Gemüse. Einen bunten Gemüsestrauß. Also das wäre auf jeden Fall das Ziel, dass man möglichst viel verschiedene Arten von Gemüse bekommt, die es in dieser Zeit oder in dieser Saison gerade gibt. Ich denke, was man auch mitbekommt, ist gerade auch bei diesen Arbeitssätzen, ist das Wissen, wie man so etwas anbaut. Das Gemeinschaftliche, das Soziale drumherum, ich denke, das kriegt man eigentlich auch mitgeliefert mit dem Korb.
Ja, da würde ich mich anschließen, halt wirklich auch nicht nur das Wissen, wie etwas angebaut wird, sondern auch, was eigentlich gerade Saison ist. Es gibt ja auch im Coop und in der Mikro aus der Region für die Region Produkte und man sieht dann aber, wenn man das selbst macht, dass halt auch aus der Region mit Gewächshäusern, mit Heizungen sehr verfrüht auch Gemüse produziert werden kann. Und wenn man da selbst auf dem Feld ist und sieht, ja, die Tomatenpflanzen, die sind jetzt halt einfach erst 20 Zentimeter groß. Das ist für mich auch ein bisschen ein Realitätscheck mit dem, was irgendwie angeboten wird und was dann auf dem Feld wächst von so einer solidarischen Landwirtschaftsinitiative.
Die Syrie liefert die ersten Gemüsetaschen schon jetzt im Mai. Tapatat Gemüsetaschen folgen dann im Juni. Wenn ihr jetzt zurückblickt auf die Zeit des Aufbaus, auf die Zeit der ganzen Suche nach Land, Menschen, die mithelfen, nach Freiwilligen, was waren für euch die größten Hürden oder die größten Schwierigkeiten bei diesem ganzen Prozess? Sabine Lenkenhager?
Also für mich, wenn ich jetzt so zurückblicke, war sicher eine große Herausforderung der ganze Gruppenprozess, weil die solidarischen Landwirtschaftsinitiativen, die leben eigentlich von einer sehr starken Betriebsgruppe, die viele Arbeiten übernimmt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, des Administrativen, der ganzen Logistik, eigentlich von allem, was es braucht, um einen Betrieb aufrechtzuerhalten oder zu gründen. Und da braucht es natürlich Menschen, die da sind, die mitziehen, die sich auch verpflichten, nicht nach 3 Monaten abspringen. Und man muss sich innerhalb dieser Gruppe, weil man sehr nahe auch zusammenarbeitet, gut verstehen. Und das sind, für mich war das ein sehr schöner, aber auch sehr intensiver Prozess, dieser Gruppenfindungsprozess. Und auch zu merken, ja, was braucht es eigentlich alles? Und es gibt immer wieder Situationen, wo man merkt, ah, niemand von den 10 Menschen in dieser Betriebsgruppe hat jetzt daran gedacht, dass man das eigentlich auch noch sollte. Und das ist für mich nach wie vor auch eine große Herausforderung.
Ich glaube, für uns war oder ist auch immer noch die größte Herausforderung eben, ja, leider das Geld.
Oh Gott, ja.
Das ist immer ein sehr großer Punkt, eben wie viel investiert man, wie viel Risiko geht man ein. Eben bei uns ging alles dann doch sehr, sehr schnell vom Land finden, mit dem Landwirt in Kontakt treten. Und ab wann startet man jetzt, mit wie vielen Leuten? Und dann die Investitionen, die am Anfang getätigt werden müssen, sei es eben Wasser oder Tunnel oder eben infrastrukturmäßig. Und was hat Priorität und was nicht?
War das jetzt ein Grund, dass ihr euch nicht von Beginn weg zusammengeschlossen habt? Eure Anbauflächen, die liegen in Wallenbuch und Rosshäusern, das ist Luftdistanz etwa 5 Kilometer. ihr beliefert beide die Region Bern. Tapatat liefert auch nach Fribourg. Mhm. Warum habt ihr euch nicht von Beginn weg zusammengetan und gesagt, wir starten dieses neue Solavi-Projekt, dieses neue Projekt Solidarische Landwirtschaft gemeinsam?
Ja, ich denke, ein großer Grund ist das, was ich vorher erwähnt habe, dass es nur schon innerhalb einer solidarischen Landwirtschaftsinitiative eine große Herausforderung ist, einander zu finden, eben all diese Entscheidungen gemeinsam zu treffen und auch herauszuspüren, wo wollen wir hin, was möchten wir? Möchten wir so, möchten wir lieber so? Und ich glaube, wir haben ein paar Mal, oder ihr habt ein paar Mal versucht, an unsere Sitzungen zu kommen und es ist dann nie zustande gekommen. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Es ist halt wirklich eine Zeitfrage. Es ist auch eine Logistikfrage. Also ich denke auch dann auf 2 Betrieben präsent zu sein mit der gleichen Betriebsgruppe und dann unter Umständen auch mit den gleichen Fachkräften, die dann von einem Betrieb zum anderen wechseln müssen, das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor auch.
Ja, ich denke auch eben zum einen, als wir das erste Mal so wirklich voneinander gehört haben, das dauert ja auch ein bisschen, bis man da so an die Öffentlichkeit geht. Da hatten beide schon ziemlich ihre Vorstellungen, wie man das macht, und das war einfach vom Zeitpunkt her wahrscheinlich nicht so, vielleicht gerade nicht so passend. Und eben, warum wir dann irgendwie nicht zusammengetroffen sind, ja, das war genau eben die Zeit, wo ganz viel organisatorisch und wir einfach schon innerhalb unserer Gruppen, glaube ich, sehr viel Sitzungen und viel Zeitinvestitionen hatten. Dann muss man aber auch wieder sagen, wir haben es geschafft, wirklich mit allen Organisationen, die hier im Rund Region Bern so einen Gemüsekorb anbieten, ein Treffen zu machen und uns auszutauschen und auch mit dem Ziel, das in Zukunft so zu machen. Und dann, also jetzt bei uns persönlich war auch dann die Meinung, wir wollen lieber zwei kleinere Gruppen machen, die etwas übersichtlicher sind. Potenzial hat es, glaube ich, genug. Und das noch größer zu machen und eben die Idee vom solidarischen Landwirtschaft ist ja nicht ein Riesenbetrieb zu machen, sondern eher das klein zu halten. Und schlussendlich ist das, glaube ich, dann eben das Ganze übersichtlicher zu behalten.
Tamara Köcke, du hast eben gesagt, die Nachfrage, an Nachfrage fehlt es nicht. Es gibt schon einige Solawi-Projekte im Raum Bern, zum Beispiel das Radiesli, zum Beispiel Solitaire, das etwas anders funktioniert. Ist die Nachfrage da?
Ja, ich fand es schon erstaunlich, wie viel wir an Abonnenten innerhalb von eben, ich weiß nicht, 3-4 Monaten zusammengekriegt haben. Klar, im Moment, muss ich sagen, stagniert es ein bisschen, weil wir jetzt, ich denke, wir haben jetzt so alle unsere Freundeskreise einmal abgeklappert. Die sind jetzt alle versorgt. Ich denke, jetzt muss man halt noch ein bisschen mehr Zeit investieren und ein bisschen mehr Werbung machen für das Ganze, um auch an die Leute zu kommen, die vielleicht noch nicht davon gehört haben. Ich vermute, es ist zum Großteil auch ein Umdenken von den Leuten. Ach, da muss ich mithelfen. Und was mache ich denn, wenn ich in den Ferien bin und solche Sachen? Und klar macht man solche Entscheidungen nicht von heute auf morgen. Ob es dann noch mehr wird, sehen wir dann.
Tamara Köcke, Sie sind eine der zwei angestellten Fachkräfte bei Tapatat. Auch die Jury hat eine angestellte Fachkraft. Die restliche Arbeit ist im Moment freiwillig und unentgeltlich. Ist es denn ein Ziel, auch diese Verwaltung zu entschädigen? Oder ist das gar nicht möglich?
Also, wir kriegen eine Entschädigung in Form von Gemüse. Das ist für mich eigentlich sehr wertvoll auch. Also das gibt eigentlich da Essen für meine Arbeit. Und ich denke, es ist nicht sehr realistisch, da wirklich die Leute anzustellen. Jetzt auf jeden Fall, was unser Budget anbelangt. Und ich möchte da eigentlich auch, also wenn wir jetzt irgendwie bessere Finanzen hätten, würde ich das lieber in Dinge wie eine nachhaltige Bewässerung investieren wollen oder in Dinge, die wirklich irgendwie für das Land sind oder halt eben in eine zweite Fachkraft bei uns. Natürlich kann man sagen, ja, diese Projekte sind abhängig davon, dass Leute in der Betriebsgruppe genügend Zeit haben, um nebst ihrem Geldverdienerjob noch so etwas zu machen. Und wenn man das durchdenkt, kommt man ganz schnell auch auf die Diskussion, ja, was ist denn Arbeit und welche Arbeit soll bezahlt werden und welche nicht. Aber ich denke, der Fokus für mich jetzt in der solidarischen Landwirtschaft, nebst diesen Diskussionen, die spannend sind, ist wirklich auch die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft irgendwie versuchen, ein bisschen anders zu gestalten, und ich würde eher da den Fokus drauf legen.
Ja, bei uns war das auch immer wieder diskutiert, auch im Vorstand. Wie viel könnten wir denn und möchtet ihr überhaupt und so ähnlich. Schlussendlich haben wir das jetzt, die Diskussion sozusagen, auf ein bisschen in die Zukunft verschoben und auch gucken wir erstmal, was wir für andere Vereinsmitglieder, also die Abonnenten dann nachher, was denen dann wichtig ist, und dann mal gucken, wie sich das entwickelt und was in Zukunft da entschieden wird.
Werfen wir zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Wo seht ihr eure Initiative, die Jury Tapatat, in 5 Jahren?
Ui. Ja, bei mir ist es vor allem auch verbunden mit dem Land. Also wenn ich so in der Jury übers Feld laufe oder da hinausschaue, dann habe ich halt schon auch Vorstellungen, was alles noch möglich sein könnte, oder dass die Menschen in der Stadt Bern, aber auch in der Umgebung von Syrirosshäusern uns besser kennen und dass auch die Leute da von uns Gemüse beziehen, weil es sind nicht alle Leute, die dort wohnen, Bauern oder pflanzen ihr eigenes Gemüse an. Von dem her denke ich, nicht nur eine Orientierung in die Stadt, sondern wirklich auch in die Umgebung. Und ja, für mich ist das, was du vorher gesagt hast, auch mit diesem Tisch, mit diesem runden Tisch, so die Zusammenarbeit mit anderen Projekten in der Region Bern, das ist auch etwas, was ich eigentlich aufrechterhalten möchte, weil ich es sehr, sehr spannend finde, eben gerade auch zu schauen, wo steht ein Radiesli heute, die, glaube ich, vor 5-6 Jahren angefangen haben, und da wirklich auch im Austausch bleiben, weil das ist sehr bereichernd und dann kann man auch von da aus wieder Pläne entwickeln, wo man hingehen möchte.
Ganz viele Visionen haben wir auch, was man da noch so alles machen könnte auf diesem Stückchen Land. Und das sind ja eigentlich, sind 30 Ahren, sind 3000 Quadratmeter. Das ist nicht, also eigentlich von der Fläche her ist es nicht viel, aber man könnte, glaube ich, sehr, sehr viel dort machen. Ja, ich fände es schön, eben wenn wir noch mehr Leute dann mit dem Projekt ansprechen, eben so wie du auch gesagt hast, aus der Region. Im Moment ist es noch ein bisschen zurückhaltend. Wir sind auch sehr gespannt, wie das dann wirklich dann dort aufgenommen wird vor Ort. Gerade den Betrieb selber noch mehr mit reinnehmen, mit dem Getreide, das da angebaut wird, mit den Rindern, die dort gemästet werden. Und ja, was ich hoffe, ist, dass wir das Ganze eben noch nachhaltiger eigentlich bewirtschaften können, was wir jetzt vielleicht im ersten Jahr noch nicht vernachlässigt haben, aber sicher noch verbessern können. Ich glaube, das ist jetzt für mich als Gärtnerin auf jeden Fall noch ein Wunsch.
Tamara Köke ist Mitgründerin und Gartenfachkraft des Vereins Dapadat. Sabine Lenkenhager ist Mitgründerin und Präsidentin der Genossenschaft Syri. Mehr Infos zu den Projekten gibt es online. Die direkten Links gibt's auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 30. Mai. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir in unserer Squatopia-Reihe über autonome Zentren und besetzte Häuser in Österreich. Beigetragen zum heutigen Info haben Salim Staubli und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci, seid ihr dabei gewesen. Habt einen guten Tag. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.